Über das Lied eben habe ich mich richtig gefreut, weil da steckt eigentlich schon alles drin, was ich heute sagen möchte. Ich möchte zu Beginn der Predigt gerne beten. Herr Jesus, ich danke dir dafür, dass wir Gottesdienst feiern dürfen und dass wir auf dein Wort schauen dürfen. Und dass in deinem Wort einfach so viele unglaublich tolle Dinge stehen. Ich danke dir dafür, dass du ein Gott der Vergebung bist und dass du uns das beibringen möchtest. Dass du es uns leicht machen möchtest, wenn es für uns schwer ist. Ich bitte dich, dass du jetzt unsere Herzen öffnest, dass du uns berührst, dass du uns zeigst, was heute Morgen für jeden Einzelnen von uns wichtig ist. Amen. Wir haben das Thema schon gehört. Vergeben ist schwer. Vergeben kann unvorstellbar schwer sein. Denn wäre Vergeben leicht, dann wäre es kein großes Thema. Dann wäre Frieden der Normalzustand. Doch ich glaube, wir alle spüren jeden Tag, dass Frieden nicht der Normalzustand ist. Wir sehen es in den Nachrichten, wir sehen es am Arbeitsplatz, wir sehen es mit Nachbarn, Freunden, Familie und auch hier in der Gemeinde. Wir sehen es sogar oft in unseren engsten Beziehungen. Mit den Menschen, die uns am nächsten sind und die wir eigentlich über alles lieben, ist Frieden einfach nicht immer normal. Vielleicht habt ihr das auch gerade in der vergangenen Weihnachts- und Urlaubszeit erlebt, wo ja manchmal die ein oder andere Spannung zutage tritt. Und dennoch spüren wir diese ganz tiefe Sehnsucht nach Frieden. Ich spüre sie jedenfalls. Ich möchte keinen Streit, keinen Unfrieden. Ich wünsche mir Frieden und Versöhnung. Wir leiden unter Streit und Unversöhnlichkeit, aber Vergeben ist schwer. Gleichzeitig ist Vergeben für Christen, für Menschen, die zu Jesus gehören, auch ganz leicht. Richtig leicht. Und wir dürfen ein Leben leben, das von der Friede und der Versöhnung geprägt ist, nach der wir uns alle sehen. Und wie diese beiden scheinbaren Widersprüche zusammenpassen und wie wir ein Leben in Versöhnung leben können, darum soll es in dieser Predigt gehen. Der Predigttext dazu steht in Römer 12, die Verse 17 bis 21. Da steht: Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Rächt euch auch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift: Das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Der Predigttext, den ich eben gelesen habe, steht in der zweiten Hälfte des Römerbriefes. Und wenn wir die Aufforderungen, die ja ganz klar und explizit in ihm enthalten sind, verstehen und tun wollen, dann ist der Kontext des Predigttextes entscheidend. Ich glaube, viele von euch kennen den Brief von Paulus an die Gemeinde in Rom bestimmt gut, aber eine kleine Erinnerung oder Einführung in den Inhalt des Briefes, um euer Gedächtnis aufzufrischen. In der ersten Hälfte des Briefes stellt Paulus das Evangelium vor, die gute Nachricht von Jesus. Er argumentiert und zeigt glasklar auf, dass kein Mensch gerecht vor Gott ist. Kein Jude aus Gottes Volk, aber auch kein Nicht-Jude. Auch wir nicht. Alle sind durch ihre Schuld von Gott getrennt. Wir sind durch unsere Schuld von Gott getrennt. Dadurch, dass Jesus am Kreuz für unsere Schuld gestorben ist und den Preis für sie bezahlt hat, können wir vor Gott gerecht werden und Gemeinschaft mit ihm haben. Nur dadurch. Der Schlüssel dafür ist der Glaube an Jesus und an sein Opfer. Nichts sonst, keine gute Tat, keine Anstrengung, kein schlechtes Gewissen kann uns unsere Schuld nehmen. Nur Jesus Christus allein. In der zweiten Hälfte des Römerbriefes geht es dann um unser Leben danach. Wie geht es denn mit meinem Leben weiter, wenn ich an Jesus glaube und mich dadurch retten lasse? Bleibt dann alles so wie davor? Wie verändert dieser Glaube mein Leben ganz praktisch? Wie kann ich das Evangelium, diese unglaublich gute Nachricht, denn leben? Denn diese Erlösung durch Jesus von unserer Schuld, das ist kein bloßer Verwaltungsakt im Himmel. Da gibt es keinen Sachbearbeiterengel, der da sitzt und sagt, zack, Stempel drauf, Ablagestapel Himmel und später kümmern wir uns darum. Nein, die Erlösung durch Jesus ist der Beginn einer Beziehung zum lebendigen Gott, der uns mit seinem Heiligen Geist erfüllt. Wie wir in Römer 8, Vers 9 lesen. Da steht, ihr jedoch steht nicht mehr unter der Herrschaft eurer eigenen Natur, sondern unter der Herrschaft des Geistes, da ja, wie ich voraussetze, Gottes Geist in euch wohnt. Denn wenn jemand diesen Geist, den Geist Christi, nicht hat, gehört er nicht zu Christus. Und diese Beziehung, die soll im Laufe unseres Lebens immer enger und stärker werden. So wie auch die Beziehung zu unserer Familie, zu unserem Partner, zu unseren Freunden immer stärker und enger wird. Und in dieser Beziehung zu Jesus antworten wir auf dieses große Opfer, das Jesus gebracht hat. Das fasst Paulus zu Beginn des Kapitels, aus dem wir unseren Predigttext entnommen haben, noch einmal zusammen. In Römer 12, die Verse 1 und 2 steht, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzig angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt, in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändern werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Die einzig angemessene Antwort auf Gottes große Gnade ist, dass wir lernen, ganz neu zu denken und unser Leben selbst als ein Opfer für Gott zu geben. Nicht indem wir sterben, sondern indem wir es von ihm bestimmen lassen. Dann nennt Paulus einige weitere Bereiche, in denen wir dieses neue Denken ganz praktisch lernen können. Und dann landen wir bei unserem Text zum Thema Vergebung. Warum eine so lange Einleitung für eigentlich einen so praktischen Text? Da steht ja, was wir machen müssen. Das ist ja kein großes Rätsel eigentlich. Ganz einfach, was da steht, ist schwer. Vergeben ist richtig schwer. Stell dir vor, dass ein Versicherungsmakler an deiner Tür klingelt. Ich habe etwas, das Sie unbedingt brauchen, sagt er. Du wirst stutzig. Ich bin doch schon gegen alles versichert, denkst du, und denkst an deine Regalmeter, an Aktenordnern, in denen die Versicherungspolicen aufgereiht sind. Der Makler stellt aber sein Produkt weiter vor. Er lässt sich nicht abwimmeln. Ich biete Ihnen die allumfassende Super-Universal-Versicherung an. Die Versicherung, die versichert, was man vergessen hat zu versichern. Das wäre doch ein Traum, oder? Egal was passiert, Unfall, Naturkatastrophe, eigenes Versagen, es ist jemand da, der den Preis bezahlt und den Schaden behebt. Und ich selbst muss nichts weiter tun, als einen Anruf tätigen oder ein Foto machen. Und tatsächlich, die Anzahl an Versicherungen, die wir in Anspruch nehmen können, scheint zu wachsen. Manchmal habe ich das Gefühl, ich kann nichts mehr kaufen ohne die Frage, möchten Sie es versichern lassen? Ich kann meine Elektrogeräte versichern lassen. Ich kann eine Reiserücktrittsversicherung abschließen, ich kann sogar Pakete versichert verschicken lassen. Die Liste lässt sich noch sehr lange fortführen, aber ich bin heute nicht euer Versicherungsmakler. Wann immer also ein Schaden oder ein Verlust entsteht, besteht die Möglichkeit, dass ein anderer dafür aufkommt. Und ich glaube, dass dieses Denken im Rahmen von Versicherungen, so gut sie sind, uns auf einer tieferen Ebene als nur auf dem finanziellen Ausgleich im Schadensfall beeinflusst. Dadurch, dass Versicherungen und Ähnliches immer wieder einspringen, verlieren wir, glaube ich, manchmal das Gefühl für Schaden und Verlust, für das, was das bedeutet. Das Gefühl dafür, dass Reparatur wirklich etwas kostet, dass das manchmal nur schwer oder gar nicht möglich ist und man auch nicht immer einfach etwas Neues kaufen kann. Denn genau das ist bei Streit, Konflikt und Verletzung in persönlichen Beziehungen der Fall. Es entsteht ein Schaden in der Beziehung, eine Wunde, eine Verletzung, Unfriede hat spürbare negative Konsequenzen. Wir haben es auch am Anfang gehört, an den Herzkrankheiten. Konsequenzen, die man nicht einfach beiseite schieben kann, für die keine Herzensversicherung aufkommt. Auswirkungen von Verletzungen können vielfältig sein. Wir können traurig oder ärgerlich oder sogar richtig wütend sein. Wir können weinen, wir können den Frust an anderen auslassen, wir können schweigen und uns in Aktionen stürzen. Wir können auch in Selbstmitleid versinken oder uns am anderen rächen wollen. Wir können Böses über ihn denken oder sagen. Wir können den Kontakt vermeiden oder abbrechen wollen. Oder wir können ihm auch sein Verhalten immer wieder unter die Nase reiben. Wir können uns auch selbst in Hochmut ergehen und auf den anderen hinabschauen. Wir können einen Schmerz in der Brust, ein Kloß im Hals, ein heißes Gesicht, einen verspannten Nacken spüren. Wir können aufhören zu lächeln und zu lachen. Und wir können schimpfen und meckern. Und noch viel mehr. Und je nach Konflikt gibt es außerdem noch sichtbare Verletzungen oder Schäden. Bei körperlichen Auseinandersetzungen oder wenn etwas wirklich kaputt gegangen ist. Aber selbst wenn physisch nichts kaputt ist, sind Verletzungen in meinem Herzen und in der Beziehung zueinander entstanden. Und die können wir nicht einfach übergehen. Unfriede, Streit und Konflikte haben einen Preis, der von jemandem bezahlt werden muss. Und das macht Vergeben so schwer. Denn den Schmerz in meinem Herzen, wenn jemand mich schlecht behandelt hat, den muss ich tragen. Die Scham, wenn jemand schlecht über mich geredet hat, die muss ich tragen. Die können keine Entschuldigung oder wiedergutmachenden Gesten ganz nehmen. Sie können es leichter machen, aber der Schmerz ist da. Der Preis muss bezahlt werden. Und das ist schon sehr, sehr lange so. Wenn wir ganz an den Anfang der Bibel, ins allererste Buch schauen, sehen wir das erste Mal. Adam und Eva handelten nicht so, wie es der Beziehung zwischen Gott und ihnen entsprach. Wir schauen einmal gemeinsam rein. Die Frau sah den Baum an. Seine Früchte mussten köstlich schmecken. Sie anzusehen war eine Augenweide und es war verlockend, dass man davon klug werden sollte. Sie nahm von den Früchten und aß. Dann gab sie auch ihrem Mann davon und er aß ebenso. Da gingen beiden die Augen auf und sie merkten, dass sie nackt waren. Deshalb flochten sie Feigenblätter zusammen und machten sich Lendenschurze. Am Abend, als es kühler wurde, hörten sie, wie Gott der Herr durch den Garten ging. Da versteckte sich der Mensch und seine Frau vor Gott zwischen den Bäumen. Aber Gott rief nach dem Menschen, wo bist du? Der antwortete, ich hörte dich kommen und bekam Angst, weil ich nackt bin, da habe ich mich versteckt. Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Fragte Gott. Hast du etwa von den verbotenen Früchten gegessen? Durch das Verhalten von Adam und Eva kam die Sünde, kam Schuld das allererste Mal in diese Welt. Aber nicht als theoretisches Konzept, sondern mit direkten, spürbaren Auswirkungen. Sie schämen sich und sie verstecken sich. Die Beziehung zwischen ihnen und Gott ist sofort gestört. Doch Gott liegt alles daran, diese Beziehung zwischen ihm und den Menschen wiederherzustellen. Wir Menschen können das nicht leisten. Adam und Eva konnten es nicht einfach wiedergutmachen. Gott musste seinen Sohn selbst schicken, der den Preis mit seinem Tod am Kreuz bezahlte. In Römer Kapitel 3 lesen wir, ihn hat Gott als Sühnezeichen aufgerichtet vor aller Welt. Sein Blut, das am Kreuz vergossen wurde, hat die Schuld getilgt. Und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Damit hat Gott seine Gerechtigkeit unter Beweis gestellt, nachdem er früher die Verfehlungen der Menschen ungestraft hingehen ließ. In der Zeit seiner Geduld. Ja, jetzt in unserer Zeit erweist Gott seine Gerechtigkeit als Treue zu sich selbst und zu seinen Menschen. Er verschafft seinem Rechtsanspruch Geltung und schafft selber die von den Menschen schuldig gebliebene Gerechtigkeit und das für alle, die einzig und allein auf das vertrauen, was er durch Jesus getan hat. Selbst Gott kann Vergebung und Frieden nicht einfach wiederherstellen. Selbst er muss den Preis zahlen. Jesus musste den Preis für die Schuld der gesamten Welt selbst an seinem Körper bezahlen. Vergebung ist schwer, weil Vergebung etwas kostet. Aber ich habe euch noch was versprochen. Vergebung ist für Christen auch ganz leicht. Denn wisst ihr was? Jetzt kommt der Clou. Der Preis für alle Schuld ist schon bezahlt. Wir haben es eben gehört. Das Blut von Jesus, sein Opfer, hat alle Schuld getilgt und das wird wirksam für alle, die es im Glauben annehmen. Oft lesen wir solche Bibelstellen in Bezug auf uns. Meine Schuld ist bezahlt. Ja, das stimmt und ich freue mich jeden Tag darüber, dass meine Schuld bezahlt ist. Aber das gilt auch für die Schuld der anderen Menschen. Auch ihre Schuld ist bereits bezahlt. Auch das, was mein Nächster mir Blödes getan hat, wo er mich verletzt hat, auch das ist von Jesus bereits bezahlt worden. Jemand hat dafür den Preis schon bezahlt. Und als Christen dürfen wir das in Anspruch nehmen. Das bedeutet nicht, dass Konflikte und Streit uns nicht verletzen oder dass wir alles mit einem Lächeln wegschieben. Es bedeutet aber, dass ich mit meiner Verletzung zu Jesus kommen darf. Ich darf vergeben, weil er schon alles für die Vergebung gegeben hat. Ich muss mich nicht darum kümmern, ob ich Gerechtigkeit bekomme, ob der andere auch bloß einsieht, was er getan hat und dass ich auf jeden Fall recht habe. Natürlich gibt es Situationen, in denen es auch darauf ankommt, klar. Aber wie oft verlieren wir uns in Konflikten, in denen es gar kein objektives richtig oder falsch gibt. Oder in denen wir, ehrlich gesagt, gar nichts gewonnen haben, wenn der andere seine Schuld einsieht, außer Recht gehabt zu haben. Wir müssen uns damit nicht belasten. Wir dürfen den Schmerz fühlen. All das, was das Verhalten des anderen in uns auslöst, und dürfen damit zu Jesus kommen. Er ist es nämlich, der für Gerechtigkeit sorgt. Ja, jetzt in unserer Zeit erweist Gott seine Gerechtigkeit als Treue zu sich selbst und zu seinen Menschen. Er verschafft seinem Rechtsanspruch Geltung und schafft selber die von den Menschen schuldig gebliebene Gerechtigkeit. Und das für alle, die einzig und allein auf das vertrauen, was er durch Jesus getan hat. Er ist es, der einmal wiederkommen wird, um alle Menschen zu richten. Und dann kommt alles ans Licht, die großen Sachen und die kleinen. Jesus kümmert sich darum. Jesus kümmert sich dann um Gerechtigkeit. Ich muss es nicht. Und deswegen ist Vergeben für Christen eigentlich ganz leicht. Sie brauchen nichts machen, als sich an Jesus Vergebung, an sein Opfer dran zu hängen und von ihm Gerechtigkeit zu erwarten. Gleichzeitig ist Vergebung aber auch einfach schwer. Beides ist nebeneinander wahr. Denn Schmerzen erleben wir. Konflikte hinterlassen Wunden und manche Wunden hinterlassen Narben. Auch das war bei Jesus so. Als Jesus am Kreuz starb, wurden Nägel durch seine Hände gebohrt und ihm wurde ein Speer in die Seite gestoßen. Und obwohl er alle Schuld bezahlt hatte, hat er Narben davongetragen. Einer seiner Jünger, Thomas, darf sie sogar berühren, um sicherzugehen, dass der Mann, der vor ihm steht, der auferstandene Jesus ist. Wir schauen in Johannes 20, da lesen wir von dieser Situation. Thomas, auch Didymus genannt, einer der 12, war nicht dabei gewesen, als Jesus zu den Jüngern gekommen war. Die anderen erzählten ihm, wir haben den Herrn gesehen. Thomas erwiderte, erst muss ich seine von den Nägeln durchbohrten Hände sehen, ich muss meine Finger auf die durchbohrten Stellen und meine Hand in seine durchbohrte Seite legen. Vorher glaube ich es nicht. 8 Tage später waren die Jünger wieder beisammen. Diesmal war auch Thomas dabei. Mit einem Mal kam Jesus, obwohl die Türen verschlossen waren, zu ihnen herein. Er trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch. Dann wandte er sich Thomas zu. Leg deine Finger auf diese Stelle, hier, und sieh meine Hände an, forderte er ihn auf. Reich deine Hand her und leg sie in meine Seite. Und sei nicht mehr ungläubig, sondern glaube. Thomas sagte zu ihm, mein Herr und mein Gott. Auch bei Jesus hat er die Schuld der Welt Narben hinterlassen. Und das erleben wir auch. Wir erleben, wie aus Wunden, die wir in Konflikten erhalten, Narben werden. Stellen, an denen unser Herz hart wird oder die noch sehr empfindlich sind. Das geht nicht mit einem Mal weg. Aber es sollte uns nicht an der Vergebung hindern. Im Gegenteil, Jesus selbst fordert seine Nachfolger dazu auf, ihr Kreuz täglich auf sich zu nehmen. Und was ist das Kreuz anderes als das zentrale Symbol für die Vergebung Gottes? Im Kontext dieses Verses lesen wir übrigens auch wieder davon, dass Jesus wiederkommen und für Gerechtigkeit sorgen will. Das ist einfach nicht unser Job. Dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wir lesen es in Markus 16, dann sagte Jesus zu seinen Jüngern, wenn jemand mein Jünger sein will, muss er sich selbst verleugnen, sein Kreuz auf sich nehmen und mir nachfolgen. Denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Wer aber sein Leben um meinetwillen verliert, wird es finden. Was nützt es einem Menschen, die ganze Welt zu gewinnen, wenn er dabei selbst unheilbar Schaden nimmt? Oder was kann ein Mensch als Gegenwert für sein Leben geben? Denn der Menschensohn wird mit seinen Engeln in die Herrlichkeit seines Vaters kommen und wird jedem nach seinem Tun vergelten. Unser Job ist es nicht, für Gerechtigkeit zu sorgen. Unser Job ist es, anderen zu vergeben. Unser Job ist es, offen für Vergebung zu sein und den Schmerz, den Preis, den wir dafür zahlen müssen, einfach zu bezahlen. Denn wenn wir das nicht tun, stellen wir uns höher als Jesus Christus. Wenn ich meinem Nachbarn nicht vergeben will, sondern mein Herz hart mache oder den Streit sogar immer wieder anfache, dann sage ich damit, dass der Preis der Vergebung zu hoch für mich ist. Dass ich nicht bereit bin, meinen Stolz für die Vergebung zu geben oder meinen Wunsch nach Rache als Zahlung zu geben oder meine Trauer als Zahlung zu geben. Ich sage damit, dass mein Stolz mehr wert ist als das Leben von Jesus. Denn er hat seinen Stolz abgelegt. Er hat Trauer und Verlassenheit gegeben für Vergebung. Er hat tatsächlich sein Leben gegeben für Vergebung. Er hat sein Leben gegeben für Vergebung. Und was sind wir, was bin ich, manchmal nicht bereit aufzugeben bei einem Streit, der eigentlich so groß ist? Ein du hast recht, es tut mir leid, ein es ist schon gut, wir kriegen das wieder hin, kommt mir manchmal so schwer über die Lippen. Aber Jesus Christus hat sein Leben gegeben für Vergebung. Und alles, was wir geben, ist definitiv kleiner als dieses Opfer. Deswegen ist es als Christen unser Job, auch zu vergeben und unser Leben in ständiger Bereitschaft zur Vergebung zu leben. Und Paulus zeigt uns wie. Wir haben uns heute Morgen bewusst gemacht, dass Vergeben schwer ist. Für uns und auch für Jesus. Aber auch, dass wir uns an seine Vergebung dranhängen dürfen. Ja, dass es als seine Nachfolger sogar unsere Aufgabe ist, anderen zu vergeben. Auch wenn das nicht immer leicht ist. Und weil Vergeben so ein großes Wort ist, bin ich dankbar, dass Paulus uns ganz praktisch zeigt, wie Vergeben im Sinne von Jesus Christus und mit seiner Hilfe, das ist entscheidend, aussehen kann und soll. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Habt ihr das schon mal probiert? Aus eigener Kraft? Jemandem, der euch Unrecht getan hat, nicht dasselbe zu tun? Am Verhalten kleiner Kinder kann man die menschliche Natur wunderbar sehen. Du nimmst mir das Spielzeug weg? Dann hau ich dich. Ich empfehle jeden, der daran glaubt, dass der Mensch im Kern gut ist, mal einen Tag in einen Kindergarten oder in eine Schule zu gehen. Wirklich, wer da mit offenen Augen durchläuft, der wird eines Besseren belehrt. Es ist so viel Erziehungsarbeit, Kindern gewaltfreie Konfliktlösung beizubringen. Und wenn ich uns Erwachsenen so anschaue, frage ich mich, ob man dieses Ziel jemals vollständig erreichen kann. Das Böse kann nicht durch das Böse besiegt werden. Das sehen wir am Kreuz, an dem Jesus gestorben ist. Der, der ohne Fehler war, hat die Sünde aus der Welt geschafft. Für uns ist es manchmal schwer, denjenigen mit Liebe zu begegnen, die uns Böses tun. Aber wir können konkret für diese Liebe beten. Wir können sie von Jesus bekommen. Er möchte sie uns geben, weil er hat die Liebe für diese Menschen im Überfluss. Er liebt sie genau wie uns. Er kann uns zeigen, dass er für ihre Schuld gestorben ist, genauso wie für unsere. Wir alle sind auf Vergebung von Gott und voneinander angewiesen. Wenn wir uns das zeigen lassen, dann kann es uns schon viel leichter fallen, diesen Menschen mit Liebe zu begegnen. Wenn es möglich ist und soweit an euch ist, und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Die Bibel ist äußerst realistisch. Wer sagt, dass die Bibel ein Märchenbuch ist? Ich weiß nicht, die ist so realistisch, ich habe kein Märchen je gelesen, das so realistisch ist. Solange wir in dieser Welt leben, werden wir nie in komplettem Frieden miteinander leben. Es wird Beziehungen geben, in denen kein Friede möglich ist, weil eine der beiden Parteien es partout nicht will. Aber diese Parteien sollen nicht wir sein. Hier dürfen wir uns auch wieder an Jesus orientieren. Selbst sein Friedensangebot wird nicht von allen Menschen angenommen. Manche Menschen kennen es nicht, manche sind ihm gegenüber gleichgültig und manche ärgern sich darüber und kämpfen aktiv gegen ihn an. Aber trotzdem hat Jesus den Preis bezahlt und der Weg zur Vergebung ist frei. Er ist bereit. Und wenn sich ein Mensch, der Jesus ablehnt, doch für ihn entscheidet und es wagt, die Vergebung anzunehmen, dann sagt Jesus nicht: Also da hättest du dich ja mal wirklich früher entscheiden können. Jetzt habe ich eigentlich nicht mehr so viel richtig Lust auf dich. Er sagt: Endlich! Und die Engel im Himmel, die feiern eine Riesenparty über den einen Menschen, der die Vergebung angenommen hat. Und so sollen auch wir unseren Teil dafür tun, dass Frieden möglich ist und offen für Vergebung sein. Auch wenn es dauert. Und wer weiß, vielleicht können dann auch wir irgendwann mit den Menschen feiern, mit denen wir vorher so arg im Streit lagen. Wäre das nicht richtig schön? Wäre das nicht Himmel auf Erden, mit jemandem zu feiern, sich zu freuen, Gemeinschaft zu haben, mit dem man zuvor im Streit war? Paulus geht weiter. Rächt euch nicht selbst, liebe Freunde, sondern überlasst die Rache dem Zorn Gottes. Denn es heißt in der Schrift: Das Unrecht zu rächen ist meine Sache, sagt der Herr. Ich werde Vergeltung üben. Darüber habe ich ja bereits gesprochen. Rache, für Gerechtigkeit sorgen, ist in diesem Kontext nicht unser Job. Das dürfen wir einfach an Gott abgeben. Auch hier dürfen wir natürlich dafür beten, dass diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, die wir ja bei Rachegedanken haben, wir sehnen uns dann ja nach Gerechtigkeit, von Gott gestillt wird. Und das tut er auch. Mehr noch, wenn dein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Und wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Ein solches Verhalten wird ihn zutiefst beschämen. Jetzt wird es richtig praktisch, denn das können wir mit unseren Händen einfach tun. Wir sollen den Menschen, mit denen wir Schwierigkeiten haben, einfach freundlich gegenüber sein und ihnen Gutes tun. Natürlich beschränkt sich das nicht nur auf Essen und Trinken, sondern auf alle möglichen Bereiche des Lebens. Alles, was praktisch ist, können wir tun. Das Wichtigste ist allerdings, es nicht zu tun, um dem anderen sein Fehlverhalten unter die Nase zu reiben, um sich besser darzustellen, sondern einfach mit einem aufrichtigen Herzen in Gehorsam gegenüber Jesus. Wir müssen dabei auch nicht super glücklich sein. Wir müssen nicht über das ganze Gesicht strahlen. Wir können es einfach ganz normal tun. Einfach als unsere Aufgabe. Du hast Durst, ich gebe dir ein Glas Wasser. Du hast Hunger, ich gebe dir was zu essen. Auf deiner Straße liegt Schnee, ich schippe ihn einfach für dich mit weg. Aber durch das Tun, indem wir dem anderen mit Liebe, mit Handlungen der Liebe begegnen, verändert Gott unser Herz und unser Gefühl. Und irgendwann werden wir es bestimmt mit Freude tun. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Steht zum Schluss unseres Textes und hier kommen wir zum Höhepunkt der Passage. Das Böse ist oft so stark, so groß, so scheinbar allumfassend. Unsere Gefühle, unser Stolz, unsere Verletzungen stehen uns mit einer scheinbar unüberwindbaren Größe im Weg, dem anderen zu vergeben. Konflikte sind vielleicht zu groß oder sie sind zu klein, sie sind zu lange her oder sie sind noch zu frisch, um sie anzugehen. Und so wächst das Böse fröhlich weiter und wird immer fester und nistet sich in unseren Herzen ein. Aber Paulus fordert uns auf, uns davon nicht unterkriegen zu lassen, uns nicht vom Bösen besiegen zu lassen, sondern den Kampf mit ihm aufzunehmen. Aber in den Kampf gehen wir nicht alleine, sondern zusammen mit Jesus, der das Böse schon ein für alle Mal mit dem absolut Guten besiegt hat. In einem Kampf, in dem wir mit dem Gewinner an unserer Seite gehen, haben wir nichts zu verlieren. Gar nichts. Das will ich dir am Ende noch zurufen für vielleicht deine Situation. Bring Jesus die Situation, die Menschen, die dich verletzen, oder auch die Situation, in denen du verletzt hast. Er kennt sie schon. Er sieht die Herzen und Menschen und er hat den Preis dafür schon bezahlt. Er hat das Böse schon besiegt. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege Böses mit Gutem. Denn dann können alle nur gewinnen. Denn dann leben wir ein Leben, das laut erzählt von Jesu Liebe und von seiner Gnade. Denn dann leben wir ein Leben, was wirklich einen Unterschied macht. Ein Leben, das Jesus preist, was ihn in den Mittelpunkt unseres Lebens stellt und was andere sehen, was andere überraschen und herausfordern wird. Ein Leben, das mehr Lachfalten als Zornesfalten hervorbringt. Und je mehr man das übt, anderen zu vergeben, je öfter man das tut, je mehr man diese Punkte verinnerlicht, desto leichter wird es. Am Anfang erscheint es einem schwer, jeder Konflikt wie ein riesiger Berg. Aber man kann es üben. Jesus will es mit dir üben. Und falls du heute Morgen hier sitzt und noch nicht mit Gott versöhnt bist, falls du die Vergebung von ihm noch nicht angenommen hast, dann lade ich dich dazu ein, ihn kennenzulernen. Er freut sich auf dich. Er freut sich richtig auf dich. Er hat alles dafür getan, dass du zu ihm kommen kannst. Er will dir deine Schuld vergeben. Vergeben ist schwer und mit Jesus ist Vergeben gleichzeitig auch ganz leicht. Amen.